O'Clock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 241. Heute mit der Vorschau auf WWE Money in the Bank. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist natürlich der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Und wie wir ja gelernt haben bei meiner Live-Review aus London, muss man das Money in the Bank nennen und darf bei Olaf nicht abkürzen. Also wir dürfen es nicht MITB nennen.
Das klingt ja auch scheiße, genau. So, jetzt hast du es.
MITB.
MITB. Genau, du hast gerade schon deinen Live-Bericht angesprochen. Den haben wir natürlich dann bei Patreon und bei Steady veröffentlicht. Und jetzt hier gibt es dann die Vorschau zu Money in the Bank. Ich habe eigentlich auch noch nie MITB gesagt, übrigens. Also,
ja, ich glaube, ich sage auch immer Money in the Bank. Nee, der Fehler ist gerade, das ist ein bisschen blöd, aber trotzdem.
Der hat seinen MITB-Koffer eingecashed.
Ja, egal. Du nennst es ja auch nicht FIFA, ne? Sondern du nennst es ja auch nicht DFB. Du sagst immer der Deutsche Fußballbund.
Natürlich, der Deutsche Fußballbund. Ja, du hast in dieser Woche ja noch.
Also was weißt du denn so für einen Wagen? Volkswagen.
Natürlich, Volkswagen.
Einfach keine Abkürzung.
Einen guten deutschen Volkswagen. So, lass mich doch jetzt hier mal die vernünftige Anmoderation machen. Nein, du warst jetzt diese Woche noch in England unterwegs und bist du jetzt dadurch mehr gehypt, nachdem du Raw und SmackDown live und vor Ort gesehen hast?
Hat, glaube ich, meinen Hype keinen Abbruch getan. Also hat wirklich nichts daran geändert. Die Sachen, auf die ich heiß war, auf die bin ich noch genauso heiß. Obwohl, ich habe ein bisschen die Hoffnung jetzt, dass ein Bray Wyatt auftaucht bei Money in the Bank. Dass er irgendwie irgendwas macht.
Genau, das können wir es ja gerade schon mal so kurz vorwegnehmen. Ne? Also, wir haben zwei Personalien, wo ich mich frage, sehen wir die in irgendeiner Form? Das ist Lars Sullivan und das ist Bray Wyatt. Glaubst du?
Oh ja, hoffentlich nicht Lars Sullivan. Bei Bray Wyatt bin ich gespannt, also weil eigentlich muss jetzt ja was passieren. Ich weiß jetzt nicht, was in der neuen Folge Firefly Funhouse kommen sollte, deswegen, ich würde ihn auch jetzt gerne einfach mal sehen. Ich bin da heiß drauf.
Weißt du, mit welchem Auto Lars Sullivan anreist?
Mit welchem?
Mit einem Volkswagen! So, okay, genug.
Er hat ja so ein paar Kommentare in die Richtung. Ne? Das ist ja ganz wichtig für Lars Sullivan, dass alles immer seine Ordnung hat.
Ja. Ich persönlich möchte nicht, dass Bray Wyatt jetzt schon auftaucht. Ich finde, der soll noch ein bisschen mysteriös bleiben. Ich glaube, das ist jemand, den musst du sehr sparsam einsetzen, damit du dieses Gimmick nicht komplett überstrapazierst, muss man so auszudrücken. Wie siehst du das?
Ja, aber ich bin auch einfach sehr unkreativ. Ne? Ich bin halt kein Bray Wyatt oder ich weiß, wer auch immer die Sachen schreibt. Ich glaube ja, dass da Bray Wyatt auch viel mitzureden hat. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll.
Ja, aber irgendwie so. Ich will eben nicht, dass dann auf einmal das Licht ausgeht und Bray Wyatt steht dann neben Seth Rollins im Ring oder neben, weiß ich nicht wem, neben Kofi Kingston im Ring. Das wäre mir ein bisschen zu wenig, weißt du? Also ich will da schon noch so ein bisschen dieses Mysterium behalten. Es wird eine ganz große Herausforderung sein.
Ich finde beides geil.
Ja, aber es wird trotzdem eine große Herausforderung sein, diesen Charakter auch wirklich in den Ring zu bringen, weil der wirkt ja gerade so wie der Antichrist persönlich, oder? Also, wie willst du den denn im Ring darstellen? Also,
einfach mal so ein Kind schlachten im Ring. Einfach mal konsequent sein.
Mein Gott, wir haben heute hier rabiate Themen.
Ja. Einfach mal so wie dann damals mit Stephanie McMahon. Einfach mal Eier beweisen.
Einfach mal ans Kreuz nageln.
Ja, einfach mal zack. Hier, ja. Wie den Big Boss, einfach mal hängen im Ring.
Ja,
am Koffer, Bums. Also soll er gucken, wie er guckt.
Der Haken hängt ja schon da, also warum nicht?
Also, ne, ich sag mal, ist ja nicht meine Schuld, der war da schon.
Genau, Steve Austin ist damals auch ja fast von Paul Bearer und dem Undertaker geopfert worden, ne? Gab's ja auch die Szene.
Und hat sich da jemand beschwert? Nix. Haben gesagt, warum hat er das nicht gemacht?
Weil Austin wieder wach geworden ist,
glaube ich. Ja, und jetzt kommt Bray Wyatt und er zieht das einfach mal durch. Und dann hängt da auch mal ein Lars Sullivan.
Der ist halt ein Macher, ne?
Ja, da ist nur einer von uns, weiß er, ist nur einer, Bray Wyatt, auf Kohle geboren, ist nur ein Malocher.
Ja, also bei mir auf jeden Fall, um mal so zur ersten Seite.
Was denn? Ein richtiger Schaffer ist das noch.
Ja, um mal wieder zur ersten Seite des Money-in-the-Bank-Business zu kommen. Also ich muss sagen, ich war halt überhaupt nicht gehypt von den letzten Wochen. Die letzten Wochen waren ziemlich furchtbar bei WWE. Ich fand es richtig schlimm. Ich hat es auch gar keinen Spaß gemacht. Habe ich auch mit Chris schon letzte Woche drüber geredet, dass auch ich da nichts mehr irgendwie in irgendeiner Weise ausbügeln oder irgendwie ausgleichen konnte. Ich fand das ganz, ganz vieles in den vergangenen Wochen nicht gut. Aber ich finde die Card wiederum, die wir jetzt hier bei Money in the Bank präsentiert haben, finde ich mehr als ordentlich. Also wir haben gerade schon im Vorgespräch drüber geplaudert. Also da ist eigentlich ganz wenig dabei, wo ich jetzt sage, boah, das interessiert mich gar nicht. Also wie findest du hier, um so den ganz globalen Überblick zu schaffen, wie findest du die Cards an sich?
Also wir haben ja schon vorher mal darüber geschrieben, dass WWE hier auf jeden Fall auffahren muss, weil sie ja an dem Abend mit Game of Thrones, nicht GOT, sondern Game of Thrones konkurrieren müssen. Und das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Wenn du dir jetzt mal die Einschalt, ich werde jetzt auch einfach GOT sagen, wenn es zu lang ist, weil das einfach, wenn du dir mal die Quoten von GOT anguckst und dann überlegst, dass es eben mit Money in the Bank konkurrieren muss, dann musst du ja auch gewisse Geschütze auffahren, damit da Leute einschalten. Und ich denke auch, dass das der Grund ist, warum wir jetzt schon AJ gegen Rollins bekommen. Einfach nur, um halt ein großes Match zu haben. Ja, aber also, ich sag mal, wenn ich jetzt da in Amerika wohnen würde oder auch wenn ich jetzt hier wohne und das einfach beides live gucken würde, ich würde mich nicht für Money in the Bank entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Das ist dann trotzdem irgendwie kleiner, auch wenn wir hier, wie du gesagt hast, eine sehr gute Karte haben.
Ach, bei den Kritiken, die Game of Thrones gerade bekommt, da guckt doch eh keiner mehr mit. Oder die Leute gucken einfach, damit sie negative Kommentare bei Twitter posten können.
Also genau, das ist so wirklich.
Die beiden Varianten.
Ja.
Nee,
die größten Hater sind immer Fans. Das ist wie beim Wrestling. Da habe ich auch so ein Meme gesehen. Auch Headlock auch immer nur so dieses, ja, ich habe da ein Meme gesehen. Und zwar, immer nur so Memes nacherzählen. Wo es dann auch darum geht, so, ja, ihr beschwert euch über schlechtes Writing und die Charaktere, die nicht ausgearbeitet sind. Sondern so Wrestling-Fan, ha, so als Bart Simpson. Jetzt wisst ihr, wie ich mich all die Jahre gefühlt habe. Fand ich ganz schön.
Ja, also ich beschwere mich auch nicht über Game of Thrones.
Nein,
ich
auf fand keinen Fall.
Das bis jetzt alles richtig gut, klar, hier und da ein bisschen schnell, aber ich habe mich bis jetzt super unterhalten gefühlt. Und die letzte fünfte Folge, die war einfach super unangenehm. So, also ganz schlimm. Also wollen hier auch gar keinen Game of Thrones Podcast machen. Schaut es euch einfach an, wenn euch das interessiert. Wir sind ein Wrestling-Podcast und wir sprechen heute über Money in the Bank. Mein Gott, sind wir heute hier abschweifend unterwegs.
Einfach keine Macher heute, kein Bray Wyatt.
Wir sind keine Macher, wir sind Schwätzer. Lass mal die Karte so ein bisschen durchgehen. Ne? Also es ist bis jetzt, wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf, ist ein Match für die Kickoff-Show bestätigt. Ich gehe davon aus, dass noch ein anderes Match in die Kickoff-Show reinkommt. Und das erste Match, was jetzt bestätigt war, das ist das Tag-Team-Match, und zwar zwischen Daniel Bryan und Rowan auf der einen Seite und den Usos auf der anderen Seite. Wir haben hier Wildcard Rules und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichte. Daniel Bryan und Rowan sind die aktuellen SmackDown Champions. Die Usos waren damals die Herausforderer, als die Titel vakantiert worden sind. Quasi hier Aufeinandertreffen der beiden Top Tag Teams beider Brands, um es mal so auszudrücken. Zugleich fühlt sich das eben dann auch so ein bisschen an wie ja eine Wiederholung.
Der SmackDown Rematch, ne?
Genau.
Das ist so
ein bisschen, und es ist ein Non-Title Match übrigens.
Ach, fuck, du hast recht.
Ja.
Stimmt. Das sehe ich erst jetzt. Das macht ja gar keinen Sinn. Also ja, schon macht es irgendwie Sinn, weil sie die Usos und bla bla, aber hä? Ja, okay, finde ich scheiße.
Mich hat's auch gewundert. Ich habe auch gerade noch mal, wirklich noch zweimal hinschauen müssen, dass es wirklich so ist. Aber ich meine, letztlich, man führt natürlich dann hiermit so ein bisschen diese Fehde fort, die bei SmackDown jetzt auch nochmal in diesem Multi-Man-Tag-Team-Match da stattgefunden hat. Du sagst, du findest es scheiße. Warum findest du es nicht gut? Und was glaubst du, wie geht das Ding hier aus? Weil ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken.
Ja, also, aber das ist, hat dann irgendwie so noch weniger Bewandtnis, ne? Also, wenn du jetzt wenigstens ein Titel-Match hättest, dann sagen können, oh, die Titel sind on the line, bla bla. Aber dadurch hast du jetzt ja beide Tag-Team-Titel nicht mal in der Show. Übrigens, wie lange müsst ihr überlegen, wenn ich dich frage, wer Raw Tag Team Champion ist?
Lange, aber es sind noch immer Hawkins und Ryder, oder? Hawkins und Ryder.
Ja, ich habe gerade ungefähr genauso lange gebraucht, weil ich wirklich überlegen musste. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, Daniel Bryan und Rowan, ne? Gewinnen das und dann, bums, ist gut.
Ja, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass die beiden Teams dann hier anscheinend nicht um die Bells antreten, ne? Weil die Fehde hat ja sozusagen das Gold im Mittelpunkt gehabt oder das Silber vielmehr. Es gibt auch ein bisschen gegenteilige Nachrichten zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man sagen. Also auf WWE.com steht einfach nur, dass die beiden Teams gegeneinander antreten. Auf Wikipedia wird es auch als Non-Title-Match ausgewiesen, aber tatsächlich gibt es auch andere Wrestling-Seiten vor 411 Mania, wo wir es als Titel-Match ausgeschrieben gefunden haben. Wir gehen jetzt einfach mal der offiziellen Variante nach, wo es einfach nur drinsteht bei WWE.com, dass die beiden Teams hier aufeinandertreffen werden, ohne Titel auf dem Spiel. Mal schauen. Mein Tipp ist dann wiederum, da es ja ein Non-Title-Match wird, dass das hier eigentlich die Usos gewinnen müssten, damit sie quasi wieder eine Chance auf das Gold haben oder auf die Titel haben. Wie siehst du die Geschichte?
Ah, ja, da willst du dann aber deine Tag-Team-Champions wieder im ersten richtigen Match verlieren lassen, gegen ein Team, was nicht mal in deiner Brand ist, obwohl Brands ja auch egal werden, aber oh, also keine Ahnung. Ich würde ja sagen, Daniel Bryan und Rowan gewinnen und suchen sich dann neue starke Herausforderer und dann bums Heavy Machinery mit Otis.
Alter, das glaubst du ja wohl nicht ernsthaft.
Ich sehe da Potenzial in dem. Der macht das. Otis geht auch ganz stark in Richtung Macher.
Macher, ja, ja, du bist auch so ein Macher.
Der macht seine Disco-Raupe und dann bums 1, 2, 3.
Du bist auch so eine Disco-Raupe, ey. Ja, schauen wir mal. Also, dann sind wir da schon mal konträrer Meinung auf jeden Fall. Ich kann mir da aber zumindest vorstellen, dass das ein gutes Tag-Team-Match wird. Also, ich finde auch Rowan in der aktuellen Rolle, die er da hat, eigentlich ganz gut aufgehoben. Daniel Bryan wird dadurch auch ein bisschen geschont. Da habe ich gar nichts gegen, so wirklich. Und die Usos sind ja auch immer für gute Tag-Team-Matches gut, auch wenn jetzt, ne, da es natürlich ein bisschen merkwürdig ist. Trotzdem, glaube ich, kann das eine unterhaltsame Angelegenheit werden. Ich erwarte noch, dass wir das Cruiserweight-Championship-Match in der Kickoff-Show sehen, ehrlich gesagt. Und das bestreiten ja Tony Nies und Arya Daivari. Ja, Kai, 205 Live, du hast es noch live gesehen. Wie ist da deine Einstellung aktuell zu? Und hol dich hier das Match ab, weil eigentlich ja Tony Nies, gut, er war mal Heel, er ist jetzt inzwischen irgendwie sowas dazwischen, hat ein 8-Pack, ist ein cooler Typ und ist ein guter Wrestler. Daivari, hier so ein bisschen der stereotype Bösewicht geworden natürlich, hat Oney Lorcan im Vorfeld besiegt, um sich hier einen Namen zu machen. Bist du da heiß auf das Match oder wie siehst du das?
Ich wusste bis vor 205 Live in London nicht mal, dass er gegen Arya Daivari, ich finde den dann super schwer, gegen den Typen da kämpft.
Von da AD.
Ging ja genau gegen AD. Einfach alles abkürzen. Gut Deutsch Zeit sparen. ich wusste wie gesagt nicht, dass er gegen Daivari kämpft. Es ist mir aber auch egal. Und ich fände es auch anstelle von einem Buddy Murphy würde ich mich super in den Arsch beißen, wenn das jetzt nicht in der Kickoff-Show wäre. Also, du lieferst einem irgendwelche guten Matches ab, auch mit einem Cedric Alexander und hier und da. Und dann das erste Match, wo du nicht Champion bist, das ist dann in der Main-Show. Das wird mich irgendwie ärgern. Ja, aber ganz ehrlich, also das Match ist mir wirklich egal. Und auch ein Tony Nies ist mir ganz böse gesagt egal. Und auch ein Daivari ist mir egal. Übrigens, ich dachte, warum ist eigentlich nicht mal Buddy Murphy jetzt aufgetaucht oder so?
Ja, wo ist eigentlich Cedric Alexander? Ich wollte es gerade noch reinwerfen hier, dass ja quasi beide Call-Ups von 205 Live, wenn man es so nennen kann, sind beide nicht auf der Card. Ja, also
die sind nicht Murphy mal in den Shows.
Ja. Ja. Buddy Murphy ist ja mal aufgetaucht, irgendwie so zwischendurch. Ich glaube, WWE.com Exclusive so ungefähr. Hat mal ja Ali herausgefordert, aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Ne? Und auch ein Cedric Alexander ist jetzt auch nicht wirklich in Aktion getreten. Bisschen bitter. Also, um auf das Match zurückzukommen. Also, klar, das wird wieder ein solides Match werden. Ich finde Arya Daivari jetzt nicht so extrem spannend, muss ich sagen. Ich finde auch Tony Nies ziemlich, der ist für mich ein relativ generischer Indie-Wrestler, um es mal so zu sagen. Ich finde, dem fehlt ein bisschen was an Ausstrahlung und ein bisschen was an Attitude. Der ist ein super Wrestler, ne, toller Athlet und so, kennt man ja auch von Evolve und ich weiß nicht was. Aber ist bei mir bis jetzt der Funke noch nicht übergesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwarte hier aber eine Titelverteidigung. Was denkst du, kommt hierbei raus?
Ja, Titelverteidigung. Also auch nichts Spektakuläres. So ein okayes Match und dann wird der Titelverteidigung gut ist.
Ja. Dann gehen wir mal auf die von uns angesetzte Main Card. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem US-Title-Match an. Da haben wir nämlich den Champion Samoa Joe, der auf einen deiner Lieblinge Rey Mysterio trifft. Und vor allem die wichtigste Frage ist natürlich hier, was ist mit Dominik?
Oh, ich hätte lieber so ein Custody for Dominic Match. Das waren noch Zeiten, wo man auch einfach mal beim Match Kinder gewinnen konnte. Das war schön. Also, Mann, ich weiß nicht, was ich von der Feder halten soll. Eigentlich finde, also ich sehe gern Joe und ich sehe auch gern Rey Mysterio und ich mag auch irgendwie, wie bedrohlich ein Joe wirkt, auch wenn er mit Dominik redet. Aber keine Ahnung, so bis jetzt hat mir das jetzt noch nichts gegeben. Aber das ist auch wieder so ein Match, wo ich sage, das hat Potenzial für eine Überraschung. Also, ja. wo du so gar nicht heiß drauf bist und auf einmal liefern die da so 8 bis 12 Minuten richtig krass ab.
Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, die Geschichte erzählt sich ja hier relativ schnell, ne? Kleiner, schneller Mann gegen den großen Zerstörer irgendwo. Ich glaube auch, dass das interessant werden könnte, aber vor allem, also nicht nur von der Matchqualität her, sondern auch vor allem, ob man da jetzt eben noch was draus macht, weil Dominik ja da schon eine sehr prägnante Rolle mitgespielt hat. Ich rechne da eigentlich schon fast mit einer Attacke von Joe auf Dominik oder sonst irgendwas. Also anders kann man doch diesen Aufbau eigentlich gar nicht rechtfertigen, oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Also der muss da irgendwas machen. Irgendwie eingreifen oder mal, weiß ich nicht, oder Ramsey wird abgelenkt, weil Joe Dominik ausnockt. Irgendwie sowas. Also, weil der war ja fast präsenter als Rey Mysterio selbst in der Feder.
Ja, das ist richtig. Und wir haben ja Samoa Joe ja schon in der Feder mit AJ Styles ja auch schon gesehen. Der
sehr auf Kinder so fixiert.
Genau. genau das. Und deswegen, also ich bin hier wirklich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Match wird. Vor allem auch ein Match, was noch mal ein bisschen glänzen kann. Andererseits, wir haben so viele große Matches auf der Card. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass das eben nicht die notwendige Zeit, die du gerade angesprochen hast, 10, 12, 13 Minuten bekommt. Weil im Endeffekt haben wir ja, also mal ganz grob überschlagen, mindestens 6 größere Matches auf der Card, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier so nicht eher so ein Mid-Card-Quickie irgendwo zwischen den Money-in-the-Bank-Matches oder sonst irgendwas wird. Ich habe da ein bisschen Angst vor, und du?
Naja, das könnte auch. Wie lange geht Money-in-the-Bank? Ist das jetzt wieder, dass sie sagen, das ist eins der Big Four Five und das geht 4 Stunden oder geht's 3 wie normale Pay-Per-Views?
Ich gehe davon aus, dass wir bei 4 Stunden landen werden. Allein ob der Anzahl an Matches. Ich finde, 9 sukzessive 10 Matches, wenn sie nicht noch eins in die Kickoff-Show schieben. Ich glaube, dass wir da bei 4 Stunden mit Trailern und allem drum und dran landen werden. Ich gehe davon aus.
Ja, dann sollen sie denen aber Zeit geben, den Kollegen.
Ja, mal gucken. Also ich befürchte fast, dass so Money in the Bank Matches, die sind ja gerne mal 20, 25, manchmal sogar ein bisschen mehr Minuten. Insofern mit den ganzen Entrances für die ganzen Jungs und Mädels, die noch dabei sind.
Stimmt.
Und auch Rollins gegen AJ Styles wird mit Sicherheit auch 20 Minuten gehen.
Ja, du hast recht, ja. Und Kofi gegen Kevin Owens wird schon auch seine. Ja, und The Shane McMahon-Match geht auch mindestens 25 Minuten.
Mindestens. Der macht's ja nicht unter 20.
Also, wenn der kommt, dann aber hallo.
Ja.
Also dann, der wird nach Minuten bezahlt. Und er sagt, ich mach die auch. Ich glaube schon, Joe.
Ja, ich tippe auch auf Samoa Joe, aber eben auf eine schurkige Art und Weise.
Ja, aber auch wirklich. Na, fuck, ja, doch, ich glaube, du hast recht, mit dass das kürzeres Match wird.
Gucken wir mal.
Dominik turnt gegen Ray.
Ich weiß nicht, ich kann mir da Ausschläge in alle Richtungen vorstellen. Andererseits, dafür ist Dominik noch nicht genug etabliert genug, finde ich, um ihn schon turnen zu lassen. Da müsste man ein bisschen mehr zu machen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er eine Rolle da spielen wird und vielleicht auch schon irgendwie was abkriegen wird.
Ja.
Dann kommen wir mal zu einem Match, was mich, ich sag's jetzt ganz ehrlich, mit am wenigsten interessiert hier auf der Card. Roman Reigns gegen Elias. So.
Es ist schon wie bei Mania, ne? Das ist das gleiche wie bei Mania. Das Roman Reigns-Match interessiert irgendwie keinen. Also, wir hatten es gegen Drew McIntyre auch. Und das Komische ist, auch wenn die beiden sich noch nie eins gegen eins im Ring standen, fühlt sich das auch an wie eine Smackdown-Wiederholung.
Ja. So ist es dann eben ja im Endeffekt eigentlich auch irgendwo. Und ich meine, klar, wir hatten jetzt da Tag-Team-Matches und so ein Kram, aber das ist ja auch, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wieso. Ich meine, dass Roman Reigns ist okay und Elias bringt das Charisma mit, braucht halt noch so ein bisschen was im Ring. Und eigentlich könnte man das ja so als klassisches, das ist ja hier fast ein Big-Man-Match oder so ein Heavyweight-Match, um es mal so auszudrücken, so von den Körperlichkeiten, die hier gegenüberstehen. Und trotzdem sind das einfach beides Charaktere. Elias, da hat man es irgendwie noch nicht geschafft, mich wirklich da so abseits von seinen witzigen Geschichten mir zu verkaufen, warum ich den denn als Wrestler ernst nehmen soll. Und Roman Reigns, sind wir ehrlich, also der ist eh jemand, der wird jetzt gegen Elias nicht gerade den Pinfall fressen. Also im besten Falle kommt hier Elias mit einer DQ in die Lage raus, weil er Roman Reigns seine Gitarre über den Kopf zieht. Aber
und dann geht die Feder weiter.
Ja, eben, aber davon gehe ich sogar aus.
Oh mein Gott, genau. Und dann gibt's, ich glaube, das nächste Pay-Per-View ist Extreme Rules. Und dann gibt's Guitar on a Pole Match. Mega.
Der nächste Pay-Per-View ist ja erstmal hier Super Showdown.
Ach, schon Saudi-Mania. Ja.
Ja.
Ja, das ist, ja, da ist eh Roman im Main-Event gegen, keine Ahnung, Diesel oder Shawn Michaels. Hulk Hogan. Ja, solche Sachen halt.
Also gehen wir beide einfach ganz fest davon aus, dass hier Roman Reigns gewinnt und dass Elias wieder den Kürzeren zieht, oder?
Ja, wie so oft. Einfach wie bei jeder Roman Reigns-Feder.
Ja, es ist halt bitter auch so ein bisschen, auch für den Elias. Eigentlich bräuchte der mal einen großen Sieg, damit er irgendwie nach oben kommt. Aber ich finde eben auch diese erste Hürde, die er dann jetzt hat quasi bei SmackDown, dass er dann gleich Roman Reigns zum Fraß vorgeworfen wird, als quasi ja Stellvertreter für Vince McMahon so ein bisschen, finde ich eben auch so ein bisschen bitter, ne? Weil es geht ja immer noch darauf zurück, auf die ganze Geschichte, wo Roman Reigns damals ja debütiert ist und dann einen Vince McMahon niedergeschlagen hat. Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde das schwierig und Elias wird das nicht gerecht und der wäre eigentlich jemand, den müsste man da auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, man weiß schon, was man an dem hat. Aber
Elias wäre einfach der Money in the Bank Holder, ne? Wenn er dann so den Koffer zu einem Gitarrenkoffer macht, das wäre so prädestiniert dafür.
Es war ja auch lange Zeit so gemunkelt, dass er da mit dabei ist. Insofern hat man sich da aber anscheinend dagegen entschieden, ne? Und der nächste Munkler ist ja, dass Baron Corbin das Ding holt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das wäre umso grauenvoller, weil ich habe lieber Elias als Baron Corbin. Ne?
Ich habe lieber Shane McMahon als Baron Corbin.
Weiß nicht. Nee, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Dann lass doch mal gleich zum Shane McMahon-Match hier kommen. Wir haben ja Shane McMahon gegen The Miz im Steel Cage. Die beiden haben sich ja in den letzten Wochen da auch eine durchaus verbissene Fehde geliefert.
Eine ordentliche Wemserei.
Ja, inklusive Attacken von The Miz Backstage mit Stühlen und ich weiß nicht was allem drum und dran. Es gibt ja so zwei Meinungen im Prinzip. Es gibt ja viele, die sich über die Darstellung von The Miz als Babyface so ein bisschen ärgern. Es gibt sich viele, die sich so über die Geschichte mit Shane McMahon ärgern. Wo bist du da eigentlich?
Ich finde, Miz als Face ist irgendwie immer noch ungewohnt. Also Miz ist ein natürlicher Heel, meiner Meinung nach. Deswegen ist diese Face-Sache ein bisschen komisch. Auch wenn so ein Roman Reigns sagt so, ja, ich will auch den Miz von letzter Woche sehen und hey und ja, also das passt nicht. Das ist also, The Miz ist irgendwie arrogant und so ein ekliger Heel, der dann aber trotzdem auch seine Kämpfe gewinnt. Und ja, jetzt gut, die Fehde mit Shane McMahon macht ihn zum Face. Ich weiß ja nicht, wie er dann danach weiter Face ist. Darauf bin ich so ein bisschen gespannt. Aber ich freue mich schon irgendwie auf das Match. Ich hasse es wirklich, wenn man bei Steel Cage Matches pinnen darf. Das nervt mich. Ich finde, da muss rausgeklettert werden, sonst macht es keinen Sinn. Von daher, ja, wir sind mal gespannt. Ich glaube, alle warten wieder auf diesen Shane McMahon-Spot, ne?
So ein bisschen, ne? Also ich gehe davon aus, dass wir dann einen Dive nach draußen oder irgendwie einen Sturz oder sonst irgendwas da auf jeden Fall zu sehen kriegen. Ich glaube, ansonsten schauen wir uns ja keine Shane McMahon-Matches an, oder?
Ja, Coast to Coast vom Cell oben runter. Oh Gott, das müsste so wehtun, ne?
Ja, irgendwie sowas. Also den Spot, es wird garantiert da wieder einen krassen Spot geben. Das ist ja fast schon Pflichtprogramm irgendwo. Ich tue mich auch ein bisschen schwer natürlich mit The Miz als Babyface. Jetzt auch bei Miz TV jetzt zuletzt mit Samoa Joe da. Problematisch, sage ich mal. Ne? Bin ich jetzt kein großer Freund von. Ich finde auch, dass der neue Miz irgendwie ein bisschen langweilig daherkommt. Ich finde auch, dass er ganz viel von seiner Ausstrahlung dadurch verliert, wenn er der nette Junge ist, der neben Roman irgendwie da wirkt. Ich fand wiederum den Brawl, den die beiden gehabt haben, also Miz und Shane, das hat mir wiederum ganz gut gefallen, weil da so ein bisschen Aggressivität drüber gekommen ist. Aber wie du schon sagst, man muss mal schauen, was dann eben nach dieser Fehde kommt. Ich erwarte hier erstmal zunächst einen relativ klassisches Cage-Match, ne? Also wo die beiden dann auch wirklich quasi drin bleiben und sich da behaken, ein paar Würfe in den Käfig und sowas. Und dann eben kann ich mir auch so ein paar hinterlistige Attacken vorstellen, so im Sinne von, ich rechne fast mit sowas wie Handschellen. Das ist so mein Foreign Object-Tipp, dass die irgendwie hier mit reingespielt werden. Und wie siehst du denn die Chance, dass es hier nochmal ja ein Eingreifen von außen gibt?
Weil 110%. Steel Cage Matches sind immer so, ja, das Match machen wir, damit keiner eingreift. Spoiler, es greift immer jemand ein in den letzten Jahren.
Wer ist denn da für dich ein heißer Kandidat?
Das B-Team, Bobby Lashley, Elias, keine Ahnung.
Irgendjemand, der nicht auf der Karte ist. B-Team würde sich natürlich anbieten, die könnte man
anbieten.
Was?
Ja, B-Team anbieten.
Ach so. Oh. Ich dachte Anbietern. Weil die könnte natürlich auch einen The Miz, zum einen haben die ja eine Vergangenheit natürlich, zum anderen gibt es da natürlich auch die Chance, dass gegen die The Miz quasi ein Comeback starten könnte, die weghauen könnte und Shane McMahon dann doch besiegen könnte. Ich finde, bei Bobby Lashley, ich meine, klar, der ist jetzt irgendwo auch nicht auf der Card, aber der würde ja dann schon, ich meine, so ehrlich, kann dem Bobby Lashley noch mehr Schaden nehmen? Ich weiß es nicht, aber wenn er etwas hätte, was Schaden nehmen könnte, dann wäre er danach quasi eine Niederlage und ein gescheitertes Eingreifen, wäre er dann auch wiederum blöd.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, aber B-Team ist ein guter Punkt, hatten wir ja auch schon, fände ich eigentlich auch ganz sinnvoll hier und ansonsten Bump und The Miz, Fragezeichen?
Ja, bitte. Also jetzt und ist, nach diesem dummen Sache, dass er da schon bei Mania verloren hat, jetzt aber The Miz.
Ist die Fehde dann vorbei und nee. Noch eine andere Frage. Die wichtigste Frage ist ja eigentlich noch, wenn wir hier bei Angreifen sind, wie ist es denn mit The Miz' Vater?
Ja, das wäre voll geil, wenn man George kommt und dann mal ein paar salzige Backpfeifen verteilt. Mal eine Respektschelle für den Shane. Und dann kommt Vince McMahon raus und sagt so, da kannst du nicht machen mit meinem Sohn. Dann gibt's einfach Clash Vater gegen Vater. So ein Tag-Team-Match auch. The Miz und George gegen Vince und Shane.
SummerSlam.
Ja, Booms. Und ich bin da. Ganz stark Führer der George-Fraktion.
Könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass man ihn da irgendwie einbaut. Ich meine, der war jetzt lange Zeit nicht zu sehen. Hat aber immer irgendwo eine Rolle gespielt, ist mal wieder angesprochen worden.
Und Licht geht aus, Gong. Licht geht an, George ist im Ring.
Weiß man's?
Mit Mantel vom Taker.
Oder der macht das so wie der Taker früher, der schneidet sich so einen Loch in die Matte.
Gott, zieht und kommt den da so rein.
Genau.
Oh Mann, wäre das geil.
So in Georges, weiß ich nicht, Vororthölle oder sowas.
Ja, oh Mann, das wäre so toll.
Wir sollten Writer werden, da wären die Shows gleich viel besser, sage ich dann.
Also wenn ich das booken würde, dann wäre der George schon lange Champion.
Ja, schauen wir mal, ich halte das auch das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass er dann nochmal irgendwie sich zeigt.
Ja. Naja. Ach, wär witzig.
Wär witzig. So. Wir sind auf jeden Fall beide dafür, dass The Miz hier gewinnt, damit die Niederlage bei WrestleMania so ein bisschen ausgeglichen wird und damit er auch hier mal so seinen Erfolgsmoment bekommt.
Ja.
So. Dann weiter geht's. Becky Lynch gegen Lacey Evans. Eines von zwei Damen-Championship-Matches auf der Card. Und hier geht's um die WWE Raw Women's Championship. Ich habe die letzten Wochen schon einige Male so ein bisschen gemotzt über Lacey Evans, von wegen nicht aufgebaut und so. Hat sich deine Einstellung zu Lacey Evans irgendwie ein bisschen verändert? Siehst du sie als echte Herausforderin hier?
Ich wollte gerade sagen, das war ja eine Sache, wo wir schon, glaube ich, von Anfang an irgendwie unterschiedlicher Meinung waren. Weil du meinst, ah ja, als erste für die Becky Lynch, weiß ich nicht. Und ich habe gesagt, dass sie daran ja nicht viel verlieren kann. Und ich bin immer noch der Meinung, also Mike-technisch macht sie es wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, die spielt auch den Charakter extrem stark. Also da schon mal ein großes Lob für. Weil das so locker aus der Hüfte zu machen, das schaffen viele Leute nicht, die schon viel, viel länger mehr im Roster sind. Wrestlerisch ist es wirklich sehr schwierig mit Lacey Evans, meiner Meinung nach. Trotzdem finde ich es eigentlich nicht, also sag mal, sie hat jetzt ja schon einen Charakter, sie hat jetzt ja eine Position. Die Leute wissen jetzt auch, wer Lacey Evans ist. Also selbst wenn sie jetzt verlieren würde gegen Becky Lynch, kannst du dann trotzdem irgendwie daran festhalten, dass du eine Lacey Evans schon irgendwie etabliert hast.
Ja, etabliert finde ich ein bisschen viel, aber man hat sie zumindest jetzt schon mal so ein bisschen dargestellt und in Position
gebracht. Ja, genau, die Leute wissen, ah, okay, das ist Lacey Evans.
Das ist die mit der Women's Right. Ja.
Und im krassen Rücken.
Ja, die ist eine Maschine. Also das muss man ihr lassen, dass das auch wirklich jemand ist, der viel trainiert. Und das sieht man ja auch an. Rechnest du ihr Chancen hier aus? Und überhaupt, wie siehst du die Reihenfolge der Matches? Glaubst du, wir kriegen erst Charlotte gegen Becky und dann Becky gegen Evans oder andersrum?
Ja, das ist schwierig. Also weil damit steht und fällt viel, ne? Aber wenn jetzt irgendwie Becky gegen Charlotte gewinnt, vielleicht verliert sie gegen Lacey Evans oder, also ich sag mal, worst case für mich persönlich wäre, Becky Lynch verliert gegen Charlotte. Charlotte ist wieder mal Women's Champion bei SmackDown und verteidigt dann gegen Lacey Evans. Und dann hast du Becky bei Raw fest irgendwie und aber du kannst ja auch nicht ewig mit beiden Gürteln rumlaufen lassen, das ist so ein bisschen das Problem. Aber jetzt beide Titel wieder direkt verlieren beim ersten Pay-Per-View, also jetzt einfach nur so vom Herz her gebuckt, würde ich gerne sehen, dass Becky Lynch beide Titel verteidigt.
Ja, ich glaube, so wird es aber nicht kommen. Ich glaube, es wird genau so kommen, wie du gerade gesagt hast. Also mein Tipp ist, dass wir erst Becky Lynch gegen Lacey Evans bekommen. Das wird ein längeres Match und vielleicht auch da schon irgendwie eine Attacke von Charlotte irgendwie im Vorfeld. Und dann eben zu späteren Zeitpunkt des Abends gibt es dann Becky gegen Charlotte und da gibt es dann ein längeres Match. Und Becky verliert ihren SmackDown-Titel. Damit ist Charlotte mit dem Titel bei SmackDown und Becky ist mit dem Raw-Titel bei Raw. Und wir haben irgendwie wieder eine Ordnung quasi hier, wie es vorher gewesen ist. Es ist natürlich so.
Und Charlotte ist irgendwie 34-facher Women's Champion.
Ja, das ist halt ein Flair, ne? Die Sammeltitel ja. Und Niederlagen.
Das macht man so.
Das macht man so, ganz genau. Nee, das ist halt so mein Tipp hier. Und damit können wir eigentlich auch so ein bisschen Sprung machen. Ich bin trotzdem so ein bisschen neugierig darauf, wie Lacey Evans sich jetzt hier in einem längeren Match dann auch wirklich präsentieren wird. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich fand sie teilweise ein bisschen unsauber, ein bisschen botchy hier. Ich hoffe, dass sie da wirklich jetzt auch sich so die Zeit nimmt, dass auch dieses Match quasi so ein bisschen mehr zu choreografieren, als das vielleicht normalerweise üblich ist, damit hier auch wirklich was Gutes bei rauskommt. Weil den Look und auch das, du hast ja auch gerade angesprochen, die Promos, die sind gut, also nicht herausragend, aber die sind okay und gut. Und den Look hat sie und alles andere hat sie eigentlich auch. Die muss halt nur mal im Ring abliefern. Das fehlt mir noch so ein bisschen, damit ich Lacey Evans wirklich ernst nehmen kann. Und vielleicht kommt das ja hier. Deswegen mein Tipp, Sieg Becky Lynch, ich glaube bei dir auch. Dann lass uns doch direkt hier zu dem Match mit Charlotte kommen. Du hast gerade ja so ein bisschen mit dem Herz gebuckt. Was erwartest du denn dann von dem Match hier? Weil wir haben diese Paarung ja schon, also gefühlt mindestens ein Dutzend Mal gehabt.
Also ganz böse würde ich jetzt sagen, ich habe da wirklich absolut keinen Bock drauf, das wiederzusehen. Aber es ist dann doch meist ein gutes Match.
Ja.
Von den beiden, aber jetzt. Also, wenn ich das dann schaue und dann bin ich so im Flow des Matches, dann werde ich da schon Bock drauf haben, aber Stand jetzt bin ich nicht heiß darauf, das zu sehen.
Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung, ne? Also, weil bei mir ist es so, mich haben eigentlich die Matches der beiden immer überzeugt und die haben immer irgendwo Spaß gemacht. Und die beiden haben es auch ganz oft geschafft, andere Geschichten zu erzählen. Und darauf setze ich jetzt auch wieder, dass die es wieder schaffen, mich da irgendwie in ihren Bann zu ziehen. Klar, die Paarung hat man schon oft. Und klar, ich weiß auch, dass Charlotte Flair schon 1000 Mal irgendwie Champion gewesen ist. Aber, weiß ich nicht, mir ist das ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Weil die beiden haben es bis jetzt irgendwie immer geschafft, mich zu unterhalten. Und darum geht's mir letztlich auch. Und da, ob dann Charlotte jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft sie jetzt Champion geworden ist. Also ich glaube, das müsste dann der 10. sein oder 9. oder sowas.
Ja, das ist der 10.
Na, und das ist mir aber relativ wurscht, weil ich finde Charlotte als Wrestlerin top. Und da kann jetzt noch jeder sagen, hier, ne, die hat, ne, weil sie ein Flair ist und überhaupt und bla. Das ist mir in dem Falle ein bisschen egal, weil die für mich auch einfach eine der besten Wrestlerinnen bei WWE ist. Und ich glaube, dass man das hier wieder quasi in geregelte Bahnen bringen wird. Ich habe ja noch vor ein paar Wochen gesagt, dass die ganzen Titel irgendwie zusammengeführt werden. Ich glaube, das wird man jetzt wieder ad acta packen, was man so ein bisschen angedeutet hat. Ne, man macht das ja häufig bei WWE derzeit, andeuten und dann wieder ad acta packen. Und deswegen Becky 2-Belts wird Becky 1-Belt und Charlotte wird neue Champion. Das ist mein Tipp. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dass man das noch ein bisschen zieht vielleicht hier und da die gute Becky noch ein bisschen länger mit beiden Gürteln rumlaufen lässt. Glaubst du übrigens, das würde Becky schaden, wenn sie hier schon einen Titel verlieren würde?
Schon irgendwie, oder? Also diese ganze The-Man-Attitüde rührt ja auch daher, sich hier der Challenge zu stellen und egal wie krass die Odds sind, irgendwie dagegen anzukämpfen. Und wenn du jetzt dann bei deiner ersten großen Challenge, also bei deiner ersten vernünftigen Titelverteidigungs-Challenge verkackst, dann ist das schon irgendwie mau.
Aber wie sagt man denn, die Zahlen, die Übermacht steht ja quasi gegen sie. Ne? Zwei Titelverteidigungen, ist es da nicht okay? Einer von zwei? So. Becky 50%.
Ja, also, so, ich bin ja schon the man und so, ich habe ja versucht und was soll ich machen? Also, woran hat es gelegen? Fragst du am Ende immer, woran hat es gelegen?
Ja, tatsächlich, wenn du es so sagst, macht das auch irgendwo Sinn, dass das natürlich dann auch so ein bisschen diese ganze Geschichte ankratzt. Aber schauen wir mal. Also, ich glaube, das hier kann in alle Richtungen gehen. Ich tippe trotzdem darauf, dass Becky hier einen Titel verliert.
Ich tippe auf Becky 2-Belts.
Ja. Ich tippe auf Becky 50%.
Ich tippe auf Charlotte 1-Belt.
Genau. Machen wir mal weiter mit dem Money in the Bank Ladder Match. Weil das kann ja vielleicht auch noch hier mit ins Spiel kommen. Das ist auch wiederum eine interessante Frage. Ne? Also, der Money in the Bank Ladder Match der Damen, so rum. Weil da haben wir 7 Herausforderinnen, 8 natürlich. Und die Frage ist, glaubst du, dass die Siegerin, bevor ich dich frage, wer die Siegerin werden kann, glaubst du, dass da ein schneller Cash-In passieren könnte?
Das könnte ich mir vorstellen, um das Problem, was wir gerade besprochen haben, zu lösen.
Du meinst, dass dann Becky beide Male verteidigt und dann noch mal hinterrücks attackiert wird?
Ja, genau.
Und wer ist...
Oder dass jetzt irgendwie daraus ein Triple-Threat-Match gemacht wird oder sondergleichen.
Ja.
So wie bei Rollins, als eingecashed hat. Also irgendwie sowas, das könnte ich mir schon vorstellen.
Möglich. Habe ich natürlich jetzt bei meiner Tirade nicht so 100% bedacht. Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Meinung, dass Charlotte das Ding hier gewinnt. Wer ist denn hier für dich die heißeste Kandidatin und wie gefällt dir überhaupt diese Zusammenstellung? Ich kann es dir nochmal so vorlesen, um mir der Chronistenpflicht nachzukommen. Wir haben Natalya gegen Dana Brooke, gegen Naomi, gegen Alexa Bliss, gegen Bayley, gegen Mandy Rose, gegen Ember Moon, gegen Carmella. Ist ja so ein bisschen eine, ich sag's jetzt mal, gewagte Mischung. Wir haben auch diverse Frauen, die irgendwie nicht dabei sind, die man sich vielleicht vorstellen hätte können. Ruby Riott haben wir noch da. Wir haben noch eine Sonya Deville zum Beispiel da. Wir haben die Kabuki Warriors sind auch nicht zugegen irgendwo. Wie findest du die Konstellation, die wir hier haben?
Also auf eine Natalya und eine Dana Brooke kann ich verzichten, aber einfach nur, weil ich die persönlich nicht mag. So. Kann ja jeder anders sehen.
Die hat dich in der Umkleide beleidigt.
Wäre auch aufs Übelste.
Ja.
Also auch so mit Muttersprüchen. Und ich sehe hier Chancen entweder bei Alexa Bliss oder bei Mandy Rose.
Beide haben ja gerade so ein bisschen ein Anhängsel bei sich. Alexa Bliss ist ja so ein bisschen mit Nikki Cross irgendwie zugange und Mandy Rose natürlich Sonya Deville, aber auch da kriselt es ja so ein bisschen. Glaubst du, die kriegen da Schützenhilfe in dem Match?
Ah, ja, ich kann mir so ein, also gerade einen Nikki Cross kann ich mir irgendwie gut vorstellen. So auch nach dem Segment jetzt bei Raw, dass sie da irgendwie reinrennt und irgendwie hochklettert für Alexa Bliss. Oder das ist von mir so auch, dass du kannst da nicht immer ein Money in the Bank Match, also so diese Frauendinger da ad absurdum führen. So, wenn du jetzt sagst, ja, wir lassen da Nikki Cross einfach hochklettern und die holt sich den Koffer und guckt, was passiert. Weil sie ja auch schon bei Raw irgendwie Bock hatte, da hochzuklettern.
Ja.
Ich könnte es mir trotzdem vorstellen. Also wenn wir an das erste Match denken mit James Ellsworth.
Ja. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, trotzdem fände ich es eben nicht gut. Ich finde auch, dass Alexa Bliss in der Rolle, die sie derzeit hat, und auch in dem Standing, was sie eigentlich hier besitzt, eigentlich die absolute Favoritin hier in dem Match ist. Ich finde, was ich persönlich cool fände, wäre, wenn es ein Ember Moon machen würde. Weil das mal was Frisches wäre. Die hatte noch nicht das Spotlight irgendwo. Aber alle anderen Damen, ich meine, Bayley braucht dringend einen, ich hätte fast Makeover gesagt, aber die braucht dringend mal so eine Charakterveränderung. Natalya brauche ich nicht. Dana Brooke, ich glaube, dass man mehr auf sie setzen wird, aber ich glaube nicht, dass sie hier schon den Moment haben wird. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man sie hier bewusst in das Match gesteckt hat, um ihr so ein bisschen mehr Spotlight zu geben. Weil auch, du warst in London live dabei, dieser Crossbody von oben von der Leiter.
Der war schon krass.
Das war schon okay,
also, oder? Kann ich nicht anders sagen. Das stimmt. Ja.
Naomi ist auch nur da, das ist ein bisschen rumturnt. Carmella, ich habe keine Ahnung, ob die. Glaubst du, wir kriegen einen Dancebreak?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, die ist halt drin, weil sie schon mal gewonnen hat.
Wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten, wer ist denn deine Herzensdame hier? Wen würdest du da rauspicken, wenn du jetzt nach dem Herzen bucken würdest?
Ember Moon.
Ja, ne?
Also, weil ich sie halt einfach gönnen würde.
Ja.
Und ich finde, dass sie eine wirklich gute Wrestlerin ist auch.
Ja. Bin ich auch dabei. Und ich finde, dass sie da auch derzeit noch so ein bisschen verschenkt ist, nachdem sie da irgendwie hochgezogen worden ist, weil es gab ja im Endeffekt keine wirklich große Fehde für sie. Aber trotzdem, also für mich ist auch Alexa Bliss hier klarer Favorit. Mandy Rose wird garantiert irgendwie versuchen, da opportunistisch zu sein und sich den Koffer zu sichern. Ich glaube da aber nicht dran, dass das jetzt schon passiert. Deswegen, ich gehe da auf Nummer sicher und tippe auch auf Alexa Bliss, auch mit Unterstützung von Nikki Cross. So, ich weiß nicht, vielleicht hält sie die Leiter oder irgendwas. Oder trägt sie Huckepack hoch, hatten wir ja auch damals in TLC-Matches, ne, mit Rhino und so. Man weiß es nicht. Aber das wäre interessant. Und dein Pick wäre dann, Alexa Bliss gewinnt das Ding hier und dann greift sie eben
Aber hat sie es nicht letztes Jahr auch schon gemacht?
Glaube ich schon.
Ich glaube, letztes Jahr war auch dann tippe ich es auf Mandy Rose und sagt, die casht ein und wird dann SmackDown Women's Championess.
Warum? Einfach nur so aus Prinzip?
Ja, auch, ja, weil dann auch mal bei SmackDown ein bisschen was los ist. Also, weil dann hast du bei SmackDown wenigstens jemanden Neues, weil ich glaube, dass Becky Lynch langfristig bei Raw landen wird.
Ja. Ja, möglich ist das. Du hast gerade gesagt, ne? Also, es war letztes Jahr tatsächlich so. Da hat Alexa Bliss im 4. oder 5. Match des Abends hat sie eben sich den Koffer geholt und hat ihn dann am Ende der Show gegen Nia Jax eingecashed, übrigens, nach dem Match gegen Ronda Rousey. Ja. Ne? History repeating und so. Ich bin gespannt, sagen wir es mal so. Mandy Rose wäre halt auch eine Kandidatin, aber ich glaube auch, dass da noch nicht die Zeit so weit ist. Was ist eigentlich mit Bayley? Bayley ist doch auch jemand, die eigentlich. Die war ja auch mal ziemlich weit oben und die war auch mal Champion und so.
Ja, aber Bayley ist. Also, ich denke mal nicht, dass die jetzt irgendwie Heel-Turn wird und der Koffer passt immer mehr zu Heels, meiner Meinung nach. Mhm. Und Bayley ist mir auch super egal momentan.
Ja, bei Bayley weiß man halt eben auch gerade nicht so genau, wo man damit hin will. So,
Also, ich war jetzt auch nicht mal in der Show bei in London und so alles. Also, da weiß ich nicht. Also, da weiß, glaube ich, gerade keiner, was man mit Bayley anstellen soll.
Ja, ich glaube aber auch, dass hier die Position des Money in the Bank Ladder Matches der Damen, glaube ich, ganz stark zeigen wird, wo die Reise quasi für die Titel hinführt, oder? Also, wenn das jetzt mal angenommen, das wäre jetzt der Opener der Show. Glaube ich, werden wir den ganzen Abend da sitzen und denken, ja, es gibt ein Cash-In, oder?
Ja, das glaube ich auch. Das bietet sich dann auch stark an, ne? Obwohl natürlich auch Money in the Bank Match als Opener und als letztes Match auch nie schlecht sind.
Ja, das ist richtig. Machen wir weiter. Was haben wir denn noch hier so auf der Card? Wir haben noch Kofi Kingston gegen Kevin Owens um die WWE Championship, ne? Ein Match jetzt auch seit quasi, nach WrestleMania aufgebaut worden. Erst Big O als Teil von The New Day, eine Show lang zumindest, eine SmackDown-Ausgabe und danach der Betrug an The New Day und dann auch die Apron Powerbomb und ich weiß nicht was alles. Wie gefällt dir die Fehde bis hierhin?
Ja, ich glaube, das ist auch schon in unserer Review angesprochen, das ist ein bisschen Schema F, diese typische, ja, ich will das, du hast das, ich bin jetzt böse, die Fehde, auch natürlich der Sache geschuldet, dass Daniel Bryan dann ausgefallen ist und verletzt war und deswegen irgendwie nicht als Heel worken konnte, wodurch dann Kevin Owens absteppen musste. Aber ich freue mich auf das Match trotzdem irgendwie. Also auch mit diesem Sami Zayn-Faktor, den wir da jetzt noch drin haben und auch ein Xavier Woods, der dabei ist. Also du hast so zwei Faktoren, die eingreifen können, schrecklich könnten. Und auch die Aussage von dem Kevin Owens, dass er ja nicht gegen The New Day kämpft, sondern gegen Kevin Owens, sondern gegen Kofi Kingston. Mhm. Also ich mag das, dass du halt diesen Punkt auch in der Feder hast, dass Kofi sich jetzt beweisen muss. So, ja, du hattest deinen krassen Moment, jetzt zeig mal, dass du auch ein Champion bist. Und das ist ja die Feder, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Realität.
Ja.
Und deswegen mag ich das irgendwie und freue mich darauf auf ein Match. Ich sehe es trotzdem so, dass es für Kofi eine Pflichtverteidigung ist.
Ja, das sehe ich auch so. Er wird irgendwie hier das Ding holen. Es schadet auch meiner Meinung nach dem Kevin Owens in diesem Fall nicht, weil das wird, glaube ich, ein relativ langes Match sein. Es wird auch wieder so ein Ding sein, wo ein Kevin Owens lange dominieren wird und dann am Ende das Kämpferherz und vielleicht auch da so ein bisschen die Schützenhilfe oder die Unterstützung eigentlich Xavier Woods noch mal ein bisschen reinspielen wird. Ich glaube, den werden wir auch auf jeden Fall damit sehen, weil er war ja auch schon ein sehr großer Teil der Fehde. Ich fand das auch gut. Ich mochte auch diese Promo, die jetzt Kevin Owens zuletzt gehalten hat, wo er gemeint hat, so, ja, hier, du hast recht, WrestleMania war ein einziger Traum, aber du weißt, danach kommt das Erwachen und die Realität und in der sind wir jetzt angekommen. Ne? Mochte ich alles sehr gerne. Ich finde Kevin Owens jetzt auch wieder um Weiten unterhaltsamer als das Babyface. Er ist in der Rolle jetzt gut wieder angekommen, hat sich den Bart ein bisschen wachsen lassen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder?
Ja, sieht halt aus wie Kevin Owens, ne? Also, mit diesem gepflegt, ungepflegten Bart.
Und, ja. Ein bisschen, ne? Und wie du schon sagst, Kofi Kingston braucht hier die Titelverteidigung, weil ich gehe auch davon aus, dass es kein ewig langer Run wäre, aber jetzt auch schon dann quasi in dem ersten Großereignis direkt nach WrestleMania das Ding zu verlieren, wäre einfach ein bisschen schade. Siehst du in naher Zukunft für Kevin Owens irgendwie Titelgold?
Boah. Nee, wenn ich ehrlich bin. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo. Jetzt bei Finn Balor brauche ich den ehrlich gesagt nicht jetzt irgendwie um den IC-Belt. Nee, also momentan sehe ich da nichts für einen Kevin Owens. Warte, Sami Zayn ist wo? Ist der bei Raw, bei SmackDown? Bei Raw,
der
ne?
Der ist bei Raw, ja.
Nee, dann sehe ich da keinen Titel Gold.
Ja, also bei mir ist es so ähnlich. Ich glaube halt eben auch, dass er hier so eine Übergangsfehde für Kofi Kingston darstellen wird und dann vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen diesen guten Kofi so ein bisschen warm hält, bis Daniel Bryan irgendwie den Tag-Team-Title wieder los ist oder so. Also ich glaube immer noch, dass wir da nochmal so ein Rematch sehen werden, vielleicht sogar beim SummerSlam. Weißt du, ich halte Kofi Kingston gegen Daniel Bryan nach dem WrestleMania-Match für einen Seller, um es mal so zu sagen. Ich glaube,
Was ist mit Kofi gegen Bray Wyatt?
Ich habe noch keine Ahnung, wie man
Bray Also nicht, Wyatt nicht jetzt, aber ich meine so als SummerSlam-Match jetzt, ne, wenn wir jetzt so in die Richtung denken.
Ja,
Also weil ich sehe die Universal-Fraktion, die sehe ich gut besetzt mit Leuten, die da in der Pipeline sind.
Ja, das stimmt. SmackDown ist ja da ein bisschen dürftiger besetzt. Markanti, was ist denn mit Kofi Kingston gegen Roman Reigns?
Ja, da haben wir es doch.
Läuft doch. Five Star, ab dafür.
Leute, rein und ballern.
Ich fände natürlich Kofi
gegen... Viel Superman-Punchen.
Kofi gegen Bray Wyatt wäre natürlich so ein natürlicher Clash of Styles. Ne? Dieses farbenfrohe The New Day-Ding gegen das dunkle, düstere von Bray Wyatt. Das, wer weiß, vielleicht korrumpiert ja Bray Wyatt auch The New Day und wir haben dann auf einmal die alle zusammen im Firefly Funhouse. Weiß man's? Vielleicht Xavier Woods als Rambling Rabbit.
Man weiß nie. Oder Big E als Sister Abigail.
Ja, ne? Wer weiß. Aber der hat ja, laut eigener Aussage ist er erstmal längere Zeit jetzt anscheinend verletzt. Mal gucken, ob er da, ob das so richtig ist oder ob er uns da einfach an der Nase rumführt. Ich glaube nicht, dass er bis 2021 ausfällt, wie er schon gesagt hat. Da glaube ich irgendwie nicht so recht dran. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie man Bray Wyatt mit seiner neuen Persona irgendwie einbauen wird und ob man ihn auch sofort in den Titel. Ins Titelgeschehen einsetzen sollte, weil.
Musst du. Finde ich.
Ist das so?
Ja, ist auf jeden Fall so. Wenn du den jetzt gegen irgendeinen Uli fäden lässt, weil. Und dann. Weiß ich nicht. Also, nee, der muss schon. Na, nee, also. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
Aber nur so als Beispiel, also. Man kann das ja auch so ein bisschen länger ziehen, dass er erstmal einfach nur so als böse Instanz immer wieder auftaucht und Leute attackiert und Terror verbreitet. Wäre das
ja, nicht. Ja, ist dann. Nee. Ich finde das nicht gut.
Warum denn nicht? Warum willst du.
Ja, und Lars Sullivan attackiert auch immer Leute und Lars Sullivan ist scheiße.
Ja, aber das Problem ist doch, wenn er jetzt einen Titel, mal angenommen, er würde den Titel gewinnen, dann müsste er ihn ja auch verteidigen. Oder und vor allem dann auch wieder verlieren.
Nee. Einfach mal halten. Für ein paar Jahre. Hier den Bray San Martino oder so. 10 Jahre, Bums, meins.
Ja, also.
Na ja, es ist halt wirklich schwierig, ne? Also, wenn er hat. Zerdenken kann man alles. Einfach mal einen guten Bray Wyatt-Moment.
Ja, klar.
Also, weiter.
Ich habe das auch echt genau das, was du jetzt gerade laut gedacht hast, habe ich so oft gelesen auch. So, du musst sofort den Champion-Titel, ne? Ist der geilste Charakter derzeit. Ich sag mal, der Undertaker hat auch über sehr viele Jahre zum Beispiel den Titel gar nicht gehalten. Also nachdem man ja sehr früh gehalten hat, hat er dann ja auch in der Folge.
Aber andere Zeiten.
Ach, Alter.
Ja, den Undertaker hast du nicht 14 Mal in einer Woche gesehen.
Das stimmt. Ne, aber das ist ja auch das, wovor ich ja auch bei Bray Wyatt Angst habe, dass wir den zu oft sehen. Also, ich weiß nicht. Ich finde, man sollte da Ruhe bewahren und nicht ganz so schnell den Trigger mit dem Titel ziehen. Der soll erstmal noch so ein bisschen den Leuten Angst machen und noch so ein bisschen die Persona festigen einfach, um damit wir wissen, was wir es da zu tun haben. Und dann vielleicht nach höher.
Ja, wenn dann so eine scheiß erste Feder ist, ist doch auch kacke. So, weil dann lässt du den irgendwie gegen, keine Ahnung, gegen Ali fäden oder sowas.
Nein.
Ja, sondern?
Gegen Roman Reigns natürlich.
Können wir weitermachen.
Na gut. Schauen wir mal. Also,
und Roman einfach so dreimal Superman-Punch, Spear gepinnt, Bray Wyatt vorbei.
Ja, das habe ich auch schon gesagt.
Firefly Funhouse abgeschlossen.
Roman Reigns schlägt einfach Bray Wyatt die Maske vom Gesicht und drunter ist dann der nette Clown, weißt du?
Ja.
Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also könnt ihr auch gerne mal schreiben, was so eure Booking-Ideen für Bray Wyatt sind.
Ihr macht ja immer hier euer Fantasy-Booking.
Genau.
Das schreibt mal, ich will das lesen, bin gespannt.
Genau, macht das mal. Also bei YouTube natürlich dann einfach in die Kommentare oder natürlich dann gerne auch bei fragen@headlock.de, E-Mail-Adresse oder einfach bei Facebook könnt ihr uns anhauen.
Facebook, und so Twitter.
Genau. Twitter, schreibt es mal eben in 300 Zeichen. Ich bin gespannt. Dann haben wir, ja gar nicht mehr so viele Matches auf der Karte. Wir haben natürlich noch das Money in the Bank Ladder Match der Männer mit Sami Zayn, Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, Ali, Finn Bella, Andrade und Randy Orton. So, Braun Strowman ist raus. Und auch hier die Frage, glaubst du, wir sehen einen Braun Strowman bei Money in the Bank? Und kommt er da nochmal und greift hier zum Beispiel ein und wirft Sami Zayn, weiß ich nicht, wir haben einen Müllcontainer schon gehabt, vielleicht irgendwo von der Brücke oder so.
Ich kann es mir wirklich vorstellen, dass er da einfach nochmal reinrennt und ein bisschen Chaos stiftet. Also es passt ja auch zum Konzept des Matches, ne?
Ja. Ich halte das nämlich auch für recht wahrscheinlich. Also außer er ist wirklich verletzt, denke ich aber trotzdem, dass man ihn hier irgendwie reinbringen wird und dass er sich irgendwie rächen wird. Zugleich glaube ich aber auch, dass wir hier relativ wenig Kandidaten haben, die echte Favoriten sind. Also ich fände, also mein persönlicher Herzbube hier ist Andrade. Das fände ich super geil, wenn der das Ding holen würde. Aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Drew McIntyre ist für mich Favorit. Und der zweite Favorit ist dummerweise Baron Corbin, nachdem man das so oft gelesen hat. Wie ist das bei dir?
Randy Orton könnte das Ding auch holen. Ne? Also ich würde da wirklich einen Randy Orton nicht außen vor lassen. Ich will es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Erstmal 7 RKOs und dann geht das.
Ja, also es ist so ein bisschen wie den Rumble-Sieg damals. Auf einmal war er da.
Ja, aber
und dann fehlt er gegen Bray Wyatt, boom,
und dann gibt's das Rematch vom House of Horrors Match.
Yes.
Ja, da haben wir den Salat.
Firefly Fun House of Horrors.
Vielleicht eine Idee.
Leute, schreibt das auf, schreibt das auf.
Schreibt auf sofort www.creative@wwe.com.
At Hotmail.
Genau. Ja, also grundsätzlich erwarte ich mir auf jeden Fall hier schon mal ein richtig gutes Match. Wir haben, wie ich finde, eine gute Zusammenstellung aus wirklich Highflyern, aus guten Grapplern und aus auch wirklich den großen, gerade Heels, die wir hier haben, ne, mit Drew McIntyre, Baron Corbin und Randy Orton. Ich glaube, das kann eine Kombination sein, die gut funktionieren wird. Und gerade so Leute wie ein Ricochet und Ali und auch ein Andrade, die sind ja da bekloppt, was ihre Luftaktionen angeht. Das wird. Also, ich erwarte mir hier wirklich ein richtig starkes Leitermatch, allein von der Zusammenstellung her. Wie zufrieden bist du hier von den Leuten, die dabei sind?
Ja, also wir haben es ja auch schon bei der Patreon-Sache gesagt, mit dem Ausscheiden von Braun Strowman. Fürs Match finde ich das auf jeden Fall gut, dass du dann Braun Strowman rausnimmst. Weil ich glaube, wir alle hatten schon ganz klassische Erwartungen, Braun Strowman macht Sachen XY. Mhm. Und dann wird das gemacht, dann wird das gemacht. Und jetzt gerade dadurch, dass er da raus ist, finde ich, kannst du den anderen irgendwie ein bisschen geilere Freiräume in das Match einräumen. Von daher freue ich mich da drauf und auch gerade mit einem Ricochet da drin. Also Ricochet geht so in Richtung Shane McMahon, da erwarte ich jetzt auch irgendwas Krasses.
Ja, also da erwartet man dann irgendwie die Shooting Star oder den 630 oder sonst irgendwas. Also wir haben gerade ja über Sami Zayn so ein bisschen gesprochen. Also glaubst du, dass er hier in dem Ausgang gar keine große Rolle spielen wird? Oder gibt es irgendwann diesen Moment, wo er quasi allein auf die Leiter steigt und dann gibt es ein und Braun Strowman kommt rein, Sami Zayn erstarrt vor Angst und wird rausgescheucht?
Ich glaube, dass es genauso laufen wird. Also wirklich 1:1 genauso, wie du es gesagt hast. Und ich muss trotzdem sagen, ich würde auch einen Sami Zayn als Money in the Bank Winner cool finden.
Hätte ich auch nichts gegen. Also ist auch jemand, der es meiner Meinung nach verdient gehabt hat. Das Gimmick von ihm ist gut. Der kommt an. Aber wer ist denn dann hier dein Favorit?
Drew McIntyre. Also nicht mein Favorit, sondern ich glaube, dass Drew McIntyre gewinnt.
Okay, und wer ist dein persönlicher Favorit?
Sami Zayn.
Gut, also bei mir, ich glaube auch, dass Drew McIntyre das macht. Ich würde kotzen, wenn es Baron Corbin ist. Also man liest ja, Baron Corbin soll als großer Heel aufgebaut werden und dann eventuell gegen einen Seth Rollins fehlen, wo ich mir denke, so, oh, das ist doch. Also, das ist doch das genaue Gegenteil von Ratings, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, aber hallo.
Ich meine, Baron Corbin macht seinen Job ja nicht schlecht, um es mal so zu sagen. Also, er macht ja seinen Job als Heel durchaus okay, aber er ist eben auch niemand, der in meinen Augen irgendwo in den Main-Event-Regionen mitmischen darf. Der darf da mal so ein bisschen pieksen, aber mehr dann eben auch nicht. Ist der auch Drew McIntyre hier als jemand, der das Ding eigentlich gewinnen muss sogar? Aber auch, habe ich auch schon tausendmal gesagt, insofern muss man mal gucken, ob das da auch wirklich rauskommt. Ich fände Andrade cool, ich fände Sami Zayn, könnte ich auch mitleben. Leuten wie ein Ricochet und ein Ali, das sind einfach für mich die Hüpfer, die man hier reingeworfen hat, damit die vielleicht auch spektakulär einen RKO einstecken. und Randy Orton, ich sag mal, erweiterte Außenseiterchancen.
So. Okay.
Und glaubst du dann, dass wir einen Männer-Cash-In sehen werden? Schon am Abend?
Nee. Nee, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Na gut. Dann geht's ab zum finalen Match des Abends. Überhaupt, was wird bei dir Main Event eigentlich? Wird's das Match zwischen AJ Styles und Seth Rollins oder wird's eins von den Money in the Bank Matches?
Ich möchte AJ gegen Rollins haben. Weil dann hast du noch ein bisschen wenigstens diese Spannung drin. So. Könnte der eincashen? Also, das ist ja einfach eine natürliche Spannung. Warum solltest du die das nicht, sollte man das nicht nutzen?
Ich glaube auch, dass man das Match gut genug gehypt hat, damit das wirklich auch den Event headlinen kann, dass die beiden Namen groß genug sind. Insofern,
ja, sind sie auch definitiv, oder?
Ja, eben. Also. Auf jeden Fall. Insofern würde ich die beiden da auch oben hinstellen. Was erwartest du hier vom Kampf? Weil die Fehde ist ja doch eher zäh, finde ich. Trotz des geilen Talents, was da drin steckt.
Das ist immer so ein bisschen dieses Problem, wenn du die Face gegen Face-Fehde hast, ne?
Ja.
Entweder du ziehst diese Dream-Match-Karte oder sagst du, ja, aber du bist ja nicht so facig, wie ich Face bin. Dann sagt der andere, ja, aber ich habe halt auch Bock zu gewinnen. Dann sagt der andere, stimmt, hätte ich auch. Lass mal kämpfen.
Ja.
Und das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Aber gut, also die beiden Namen an sich schreiben ja die Geschichte oder schreiben, also zählen das Match ja schon ohne Fehde, ne, wenn man mal ehrlich ist. Ich hoffe trotzdem, weil ich es wirklich schade finde, dass jetzt so schnell das Match dann doch kommt, könnte ich mir hier auch ein DQ-Finish vorstellen und würde es nicht mal schlimm finden.
Ein DQ-Finish im Main-Event eines Pay-Per-Views.
Ja. Das ist nicht immer scheiße. Und gerade in dem Fall könnte ich es mir wirklich vorstellen, dass irgendwie, dass The Club eingreift mit AJ zusammen, so nach dem Motto hier Wildcard-Rule, und dass man die Fehde vernünftig aufbaut, dass ein AJ ein bisschen mehr als Heel agiert. Ich fände das nicht schlecht, bin ich ganz ehrlich.
Dass AJ hier als Heel agiert, halte ich sogar für notwendig, ehrlich gesagt, weil der Charakter AJ Styles braucht auch ein bisschen Entwicklung. Ich finde, so gut AJ Styles im Ring ist, so langweilig ist auch irgendwie seine Persönlichkeit derzeit. Ich glaube, ihm würde es gut tun, wenn er mal wieder böse werden würde. Und du hast den Club angesprochen. Das ist ja auch sowas, was man die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf hat, ne? Aber ich glaube da nicht. Ich glaube, dass die beiden Gallows und Anderson, dass die demnächst WWE verlassen werden und dann einfach weg vom Fenster sind. Fans aber eben auch irgendwo cool, wenn es dann eben nicht so kommen würde und also es ein Überraschungseffekt wäre. Ich erwarte mir hier eben aber realistischerweise eher das, dass wir einen AJ Styles auf der heeligeren Seite sehen, dass der ein bisschen härter zur Sache geht, vielleicht auch hier und da mal einen Griff länger hält, aggressiver vorgeht, als man das gewohnt ist, dass er vielleicht dann auch, ne, es ist ein Seth Rollins Match, dass er aggressiv auf das operierte Knie losgeht und so, und da bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir das sehen werden mit dem Calf Crusher, Calf Killer, wie auch immer. Aber ich habe so ein bisschen Angst. Das ist natürlich auch so, es ist so ein Dream-Match und ich habe irgendwie immer noch dieses Schreckgespenst Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles und Dream-Match im Hinterkopf. Ist das bei dir eigentlich auch so?
Nee, weil hier auch gar nicht so krass mit Dream-Match geworben wurde dieses Mal. Also weil dir nicht 400 Mal ins Gesicht geschrien wurde. übrigens, das ist ein Dream-Match. Also ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber AJ gegen Nakamura ist ein Dream-Match.
Das gab's schon mal in Japan.
Ja, das ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, der Apron, härteste Stelle des Rings. Ich wollte es nur gesagt haben. Und also diesen Fehler, ich glaube auch, dass aus diesem Fehler gelernt wurde und dass es deswegen hier nicht gemacht wurde.
Ja, also ich hoffe einfach, dass die beiden hier wirklich ein tolles Match abliefern, weil das sind zwei Leute, die können's. Auf dem Papier ist das, ist das 4 Sterne plus mehr. Die Frage ist eben, ob sie da auch wirklich abreißen können. Und ob sie an dem Tag auch wirklich diese, so ein 5-Sterne-Match oder so, das braucht ja immer so eine gewisse Magie. Und ob die Magie jetzt an dem Tag einschlägt, das wird sich zeigen. Oder ob die Magie bei Game of Thrones einschlägt zum Season-Finale. Mal schauen. Aber also das ist auf jeden Fall schon ein Match, auf das man sich freuen kann. Oder wie siehst du das?
Ja, definitiv. Also ich bin da super heiß drauf. Ich will die beiden im Ring gegeneinander sehen. Und Action. Also deswegen, ähnlich wie du es schon gesagt hast, das sollte so seine 15 plus 20 Minuten bekommen oder so. Ja, will ich sehen, habe ich Bock drauf. Und wie gesagt, entgegen vieler, vieler anderer Raw-Behauptungen und Raw-Finishes, die wir hatten, fände ich hier im Main-Event ein DQ nicht schlecht.
Vielleicht so einen Double-Knockout oder sonst irgendwas. Weiß noch nicht genau wie. Pele und Stomp gleichzeitig oder so, keine Ahnung, wie man das gehen soll.
Einfach mal kreativ werden.
Ja, mein Gott, die sind doch gelenkig, die beiden Jungs. Ja,
die sollen mal zeigen, was sie können da. Die kriegen doch genug Millionen da.
Ja, CrossFit-Jesus hier, soll mal zeigen, was er kann.
Genau, hier mit deiner Crossfitterei.
Ja, eben.
Habt ihr jetzt davon?
Ja, also klar, könnte man, also ich, Double-Knockout oder so, könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir relativ sicher, dass auf jeden Fall eine Seth Rollins hier den Titel noch behalten wird.
Ja.
Ne, also den Gürtel nimmt er mit nach Hause und ich glaube auch, dass wir noch kein Cash-In kriegen werden, weil das sollte man auch ein bisschen rauszögern und gerade auch ein Drew McIntyre kann das vielleicht ein bisschen länger mit sich rumtragen. Ja,
viel mit hinknien und sagen, hier, guck mir in die Augen, da sehe ich den Drew in den nächsten Monaten.
Ne, guck mir auf den Koffer.
Ja, hier, guck in meinen Koffer und kniet sich dabei hin, steht wieder auf, läuft drei Schritte, kniet sich wieder hin, legt sich halber am Boden, sagt, hier, guck auf den Koffer aus einem anderen Winkel auch mal. Ja,
ja.
Typische Drew McIntyre-Promo eben.
Genau das. Ja, auf jeden Fall, also ich erwarte mir tatsächlich einen unterhaltsamen Pay-Per-View, auch wenn jetzt die Raw- und Smackdown-Ausgaben im Vorfeld eher durchwachsen gewesen sind, finde ich, ist die Card verspricht eigentlich wirklich viel. Ich hoffe, dass da auch ein paar Unwägbarkeiten reinkommen und nicht nur die guten Matches, die es eigentlich werden müssten, irgendwie damit reinfließen. Ich habe da eigentlich relativ viel Bock drauf, auch wenn ich jetzt zuletzt auf Raw und SmackDown nicht so gehypt gewesen ist. Bei dir ist es ähnlich, oder?
Ja, genau. Also wir haben es ja schon mal angesprochen. Die Weeklies sind irgendwie sehr, sehr mau, aber dafür sind die Pay-Per-Views eigentlich alle grundsolide. Also haben auch wirklich gute Cards, wo du sagst, darauf kann ich mich gut freuen. Also es ist ja auch nicht, dass es so eine, wie wir es auch letztes Jahr so häufig hatten, so eine One-Match-Card, wo dich irgendwie nichts interessiert, sondern nur das Main-Event. Und hier habe ich direkt mehrere Matches, auf die ich mich irgendwie freue.
Ja. Genau das. Und freuen ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil du machst ja deine Wrestling-Tour gleich weiter eigentlich, ne? Also quasi, wir haben jetzt Mittwochabends hier die beiden Podcasts aufgenommen, also hier den Live-Bericht von Raw und SmackDown und dann eben hier die Vorschau. Und für dich geht's gleich morgen weiter nach Hamburg.
Ja, ganz genau. Einfach mal wie ein Wrestler fühlen. Viel touren und Catching gucken.
Aber am Wochenende sind keine Events mehr, oder?
Nee, dann ist erstmal Pause, bis dann in 2 Wochen WXW weitergeht.
Der Kai ist on the road, sage ich mal.
Genau.
Ne? Und ansonsten würde ich sagen, können wir dann hier auch den Deckel auf die Money in the Bank Vorschau-Ausgabe machen. Wie gesagt, schaut gerne bei Patreon und Steady vorbei, wenn ihr Kais Reisebericht dann auch hier mit mir genießen wollt, wo wir ein bisschen über Raw und SmackDown noch reden, da auch ein bisschen ausführlicher noch auf das Bray Wyatt-Gimmick eingehen und auf die Reaktionen vor Ort und solche Geschichten und auf all das, was man vielleicht so im TV nicht gesehen hat. Wir haben das Match of the Week, natürlich auf Patreon Steady, was dann eben noch ansteht mit den Lucha Bros gegen LAX von Impact Rebellion haben wir es besprochen und ja, was haben wir noch am Start? Ansonsten natürlich auch wisst ihr, wo ihr uns erreichen könnt, ihr wisst, wie es hier weitergeht, das wissen wir tatsächlich selber noch nicht, das ist nämlich das Lustige an der Sache, weil derzeit grassiert auch bei uns ein bisschen die Erkältungswelle. Wir wollten ja planmäßig, soll am Wochenende der Podcast über All Elite Wrestling folgen. Dummerweise ist, der gute Shaggy ja krank, der gute Chris ist krank und das waren eigentlich die planmäßigen Kollegen, mit denen ich das hier machen wollte. Wir schauen mal, ob wir da was zustande kriegen. Ansonsten improvisieren wir. Das werdet ihr dann am Sonntag feststellen. Ihr werdet auf jeden Fall nicht ohne Podcast hier bleiben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Versprechen. Es wird was geben. Ob es dann All Elite Wrestling oder was anderes ist, das wird sich dann noch zeigen. Bleibt einfach dabei, hört uns zu, gebt uns gerne ein paar Sternchen auf iTunes oder folgt uns irgendwie bei Spotify. Da freuen wir uns drüber. Und Kai, wir freuen uns auf jeden Fall auf Money in the Bank, oder?
Ja, wird gut.
Wird gut.
Mit Bray Wyatt, der dann alles auseinandernimmt. Nein, da ist es schwierig. Hauptsache kein Lars Sullivan. Und viel Otis.
Und ganz, ganz viel Otis. Das tut unser aller Leben gut, mehr Otis. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön, Kai, dass du immer wieder mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns zur nächsten Ausgabe bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.